Beten. Danke, Herr, dass wir auf dich blicken dürfen und dich vor Augen haben dürfen, auch jetzt in dieser Stunde. Amen.
Amen.
Ich wollte noch ansagen, wer Interesse hat, ich habe hier drei Bücher liegen. Das sind Neue Testamente und Psalmen. Ich glaube, ihr habt schon Bücher, so ein Buch, ja, die Bibel. Aber vielleicht hat der eine oder andere Interesse. Dieses Buch ist eine Übersetzung ins Deutsche mit dem Versuch, möglichst genau zu übersetzen, von Herbert Janssen, mit dem ich seit 13 Jahren zusammenarbeite. Und ich habe ihm ein paar Exemplare mitgenommen, weil ich immer wieder, der eine oder andere fragt danach. Also das Besondere an dieser Übersetzung ist, dass es die Hälfte, also oder nicht die Hälfte, aber 200 Seiten hinten sind ein Übersetzungskommentar. Da kann man auch sehen bei schwierigen Fragen, warum wird das so übersetzt. Ja? Und auch das Interessante ist, hier bei den Psalmen gibt es noch einen Anhang über den Aufbau und die Struktur der Psalmen. Das ist ja sehr schön mit den Psalmen. Die sind ja nach hebräischer Poesie, poetischer Form geschrieben, gedichtet worden. Und der hebräische Psalter, das hebräische Gedicht ist so, dass es nicht wie bei uns Endreime gibt, sondern die Hebräer, die zählen die Wörter oder zählen die Zeilen und schauen, dass immer alles auf ein Zentrum zuläuft. Ja? Und so kann man hier, ich habe hier einige, also im Anhang habe ich von jemandem, der das veröffentlicht hatte und mir die Erlaubnis gegeben hat, habe ich sehr viele Informationen da hineingepackt, zum Teil auch ein bisschen wenige Sachen selber, aber sehr viele eben von diesem Mann. Und das ist eine große Hilfe, die hebräische Poesie zu verstehen. Also wer noch möchte, kann gerne eins haben. Ich muss etwa 10 Euro oder so verlangen dafür. Ich habe es leider nicht gratis, aber wenn jemand möchte, dann kann er gerne sich bedienen. Dann habe ich noch zwei Büchlein von diesen zwei Büchlein da, das Herbert Janssen und ich auch geschrieben haben, kann ein Christ zu einem Nichtchristen werden. Jetzt gibt es noch ein Buch, das herauskommt nächste Woche. Leider ist es noch nicht fertig, sonst hätte ich es mitnehmen können, über Erwählung. Auch eine Abhandlung, gründliche Abhandlung über Erwählung. Was ist das in der Schrift? Kommt vom gleichen Verlag wie dieses Büchlein. Das ist der CMV, das ist Christliche Missionsverlag Bielefeld. Also ich will das nur sagen, dass ich noch ein paar Exemplare da habe und wer will, kann sich dann bedienen. Zurück zu Richter Kapitel 15, aber wir sind ja schon bei Kapitel 16. Richter Kapitel 16. Also, ist dann schlussendlich der Fall Simsons und das Ende Simsons. Jeder hat ja seine schwachen Stellen. Und es ist ein Wunder, dass Gott den Simson gebraucht, trotz seinen Sünden. Aber es ist ja auch ein Wunder, dass Gott uns gebraucht, trotz unserer Sünden. Simson war alles andere als ein Vorbild. Er musste gedemütigt werden, er musste gezüchtigt werden, damit er nicht noch weiter in Sünde fällt. Und schlussendlich sogar noch abfallen könnte. Simson ging schon sehr gefährliche Wege, aber Gott ging ihm nach, Gott hat ihn auch drangenommen. Aber das Schöne ist, Simson ließ sich demütigen und ließ sich auch züchtigen. Das sieht man ganz am Ende seines Lebens. Also Simson war doch, ging noch ein auf Gottes harte Wege mit ihm. Er ist nicht verbittert geworden. Das ist das Schöne an Simson. Und zum Schluss sehen wir ja, dass er eine große Glaubenstat vollbringt, auch wenn er bei dieser Glaubenstat selbst dann sterben muss. Aber er hat einen Sieg über die Philister errungen. Und das ist schön, wenn ein Sieg über die Feinde Gottes errungen wird. Wir haben alle unsere schwachen Stellen. sei es jetzt das unbeherrschte Wesen und der Zorn oder der Stolz oder das, eben, dass man hochdenkt von sich selber oder dass es die umherschweifenden Augen sind oder die böse Lust oder der Eigensinn oder der Wankelmut oder sonst etwas. Wir haben unsere schwierigen Seiten und der Feind wird versuchen, uns gerade da, wo unsere Schwäche ist, dort will er uns zu Fall bringen. Und Simson hat seine Warnung bekommen, verliebe dich nicht in die Philisterinnen dieser Welt. Der Herr hat ihn befreit aus den Folgen seines ersten unglücklichen Fehlers, eine Philisterin zu heiraten. Der Herr hat ihn befreit, das ist Gnade. Der Herr ist ihm nachgegangen weiterhin, aber Simson hat seine Lektion nicht gelernt. Das Ganze wiederholt sich jetzt mit einem gravierenden, ernsten Unterschied. Simson wird diesmal nicht befreit. Diesmal geht es ihm an den Kragen. Das heißt, er kommt in die Gefangenschaft. Er hat seine Hausaufgaben nicht gemacht und es geht wieder um eine ähnliche Sache, oder? Die Frau drängt ihn, sag mir das Geheimnis, sag mir das Geheimnis. Und er wird genau an der gleichen Stelle wieder schwach wie vorher. Zuerst die Verse 1 bis 3. Simson ging nach Gaza und er sah dort eine Frau, eine Hure. Und er ging zu ihr ein. Hier wiederum das Wort sehen, die Augen. Wiederum eine Falle. Er hurt, ohne zu heiraten. Er selber fällt in die gleichen Sünden, von denen er Israel befreien sollte. Und diesmal kommt der Heilige Geist nicht über ihn. Der Heilige Geist holt uns nicht immer aus der Patsche, wenn wir ganz bewusste Ungehorsamswege gehen und dann und uns nicht korrigieren lassen. Aber es kommt eine Züchtigung, die kommt. Das ist die Treue Gottes. Unter den Gazitern sprach sich herum, Simson ist hierher gekommen. Und sie umstellten ihn und lauerten ihm die ganze Nacht im Stadttor auf. Und sie verhielten sich die ganze Nacht still und sagten, bis zum Morgenlicht, dann bringen wir ihn um. Und Simson lag bis zur Hälfte der Nacht, also bis zur Mitternacht, zur Hälfte der Nacht stand er auf und er ergriff die Türflügel des Stadttors und die beiden Pfosten und riss sie mitsamt dem Riegel heraus und legte sie auf seine Schultern und trug sie auf den Gipfel des Berges, der nach Hebron zu liegt. Also hier mit seiner übernatürlichen Begabung trägt er das Stadttor davon. Die Begabung ist immer noch da. Die Begabung ist immer noch da, trotz sündiger Wege. Es ist nicht so, dass Gott uns gleich die Begabung wegnimmt. Der Herr hat uns ja begabt und ausgerüstet durch den Heiligen Geist mit Gnadengaben. Und bei unserem Leben ist es auch so. Wenn wir sündige Wege gehen, nimmt der Herr uns nicht gleich die Begabung weg. Die Begabung ist da, die Kraft ist da. Aber nicht mehr, sie wird nicht mehr verwendet unter der Führung des Heiligen Geistes. Das heißt nicht, der Geist Gottes geriet über ihn. Aber sie wird noch verwendet. Des Berges, der nach Hebron zu liegt. Also, so steht es bei mir. Steht es bei dir anders?
Ja, aber was heißt das einfach, der nächste Weg ist auf der Straße nach Hebron? Oder?
Richtung Hebron, genau. Richtung Hebron. Auf den Gipfel des Berges, der Richtung Hebron, der in diese Richtung geht, genau. Ich muss jetzt nachschauen, wie weit ist Hebron entfernt, hast du geschaut? 12 Kilometer. Also er ist jetzt in Gaza und Hebron ist, das dürfte sogar mehr. Das müssten wohl 50, bitte? 60 Kilometer sein, ja, danke. Ja, vor Hebron und bei uns heißt, bei mir heißt es einfach der Berg, der in Richtung, ich möchte gerade das Hebräische anschauen, Kapitel 16. Vers 3. Der Berg, der angesichts von Hebron ist, der Berg, welcher angesichts von Hebron ist. Das heißt, ist schon die Richtung. Das ist nicht in Hebron, gar nicht in Hebron. Alpene heißt angesichts, oder? Angesichts von Hebron. Also, wie kann man das übersetzen? In Richtung Hebron. Ja, also die Tatsache, dass der Herr uns mit Gnadengaben begabt hat, garantiert nicht, dass jedes Mal, wenn wir die Gnadengabe betätigen, dass wir dann vom Heiligen Geist geführt sind. Das ist nicht der Fall. Der Irrlehrer kann eine Gnadengabe des Lehrens haben, aber er lehrt die falsche Lehre mit der Gnadengabe des Lehrens, oder? Das gibt es doch. Also Gnadengabe allein bedeutet nicht Geistgeleitet, Geistesleitung. Nun jedenfalls, es werden hier auch keine Philister getötet. Für den Herrn gibt es keinen Sieg in dieser Sache, oder? Kraftverschwendung, das ist es. Kraftverschwendung. Hätte die Kraft besser gegen die Philister eingesetzt, oder? Kein einziger Philister liegt am Boden. Kein Feind wird besiegt. Wir wollen ja immer neutestamentlich sehen, oder? Mit neutestamentlichen Augen das betrachten. Ja, aber anstatt Gott zu danken und Buße zu tun oder irgendwie etwas in der Richtung, geht er zum dritten Mal in die Falle. Verse 4, folgende. Dieses Mal ist es das letzte Mal. Also Simson konnte wählen. Wofür willst du dein Leben hingeben? Man könnte ihn fragen. Simson, für was willst du eigentlich leben? Für was willst du dein Leben hingeben? Um Philister zu töten? Oder für deine eigene Lust zu leben? Lass du dich von dem Fleisch leiten oder von dem Geist? Und wir dürfen uns auch fragen, für was will ich eigentlich mein Leben leben? Verleben muss ich sowieso und es ist gar nicht so lange. Das Leben dauert nicht so lange. Wenn man jung ist, denkt man, das Leben dauert furchtbar lange. Aber wenn man älter wird, dann merkt man, ach so, das Leben ist schon vorbei, fast vorbei. Und es geht sehr schnell. Wir müssen täglich wählen, welches Leben wir leben wollen. Es liegt an uns, wie eng unsere Beziehung sein soll. Es liegt an uns. Oswald Sanders, das habe ich bei ihm gelesen. Ich kann den Satz nicht mehr wörtlich wiederholen, ich habe mir das nur notiert hier. Es liegt an dir, wie eng du deine Beziehung zu Gott haben möchtest. Es liegt an dir, wie eng du mit Gott in dieser Welt leben möchtest. Es liegt nicht an Gott. Es liegt an dir. Ob du mit dem Herrn ganz eng, in enger Beziehung mit ihm leben wirst oder ob du oder nicht. Ob du sonst weniger eng mit dem Herrn lebst. Ja. Das wählst du. Was möchtest du erbitten von dem Herrn? Wenn du jetzt eine Bitte frei hättest, Gott würde dir sagen, heute Nacht, bitte, was du willst. Was willst du beten? Bitte, was du willst. Salomo bekam so eine freie Bitte, oder? Der Wunsch steht frei. Bitte, was du willst, was soll ich dir geben? Salomo betet dann, weise. Aber was tut Gott mit uns? Er sagt, bitte mich. Alles, was ihr bittet im Gebet, wenn wir es im Sinn Jesu Christi beten, der Herr wird es uns geben. Also wir sollen dafür beten und immer wieder dafür beten, dass wir eine enge Beziehung zum Herrn Jesus Christus aufbauen und haben. Dass unser Leben fruchtbar wird, nicht so wie Simson. Also, es geschah danach, da liebte er eine Frau im Tal Sorek. Das ist das Traubental. Die Trauben, die hat er gern gehabt, der Philister. Der Simson. Im Traubental. Ihr Name war Delila, das bedeutet die Schmachtende, die mit Verlangen Schmachtende. Wieder also verliebt in eine Philisterin. Und die Fürsten der Philister gingen zu ihr hinauf und sagten zu ihr, berede ihn und sieh, worin seine große Stärke besteht und wodurch wir ihn überwältigen können, damit wir ihn binden und ihn zwingen. Also die Philister wollen nicht deshalb das Geheimnis der großen Kraft kennen, damit sie auch so verwandelt werden und diese Kraft haben können, sondern sie wollen das Geheimnis der Kraft nur erkennen, um diese Kraft zu zerstören, um den Träger der Kraft zu zerstören. Wir geben dir jeder 1100 Schekel Silber. Und Delila sagte zu Simson, tu mir bitte kund, worin deine große Stärke besteht und womit du gebunden werden kannst, um dich zu bezwingen. Diese Delila, sie liebt nicht Simson, sondern sie liebt die 1100 Schekel Silber. Aber das heißt, sie bekommt ja noch mehr. Ich weiß nicht, wie viele Philisterfürsten das waren. Wenn es 5 Fürsten waren von den Philistern, dann sind es 55, also 5500. Es gab ja 5 Fürsten, also 5 große Städte bei den Philistern. Möglicherweise waren das 5. Also viel Geld wartet auf sie. Und Delila sagte zu Simson, tu mir bitte kund, worin deine große Stärke besteht. Simson sagte zu ihr, bände man mich mit 7 frischen Sehnen, die nicht ausgetrocknet sind, würde ich schwach werden und wie jeder andere Mensch sein. Jetzt fängt er zum Spielen an, oder? Und er nähert sich so, er führt sie immer ein Stück weiter ran, oder? Aber er spielt. Er hat seine Freude, da zu spielen. Wir sollen aber nicht mit der Welt spielen und auch nicht mit den Philisterinnen der Welt. Die Fürsten der Philister brachten 7 frische Sehnen, die nicht ausgetrocknet waren, zu ihr hinauf und sie band ihn damit. Aber die Auflauerer saßen bei ihr in der Kammer oder versteckten. Und sie sagte zu ihm, Philister über dir, Simson. Da zerriss er die Sehnen, wie man einen Flachsfaden zerreißt, wenn er Feuer riecht. Und seine Kraft wurde nicht erkannt. Das heißt, die Ursache seiner Kraft. Wenn hier steht, seine Kraft wurde nicht erkannt, heißt das der Grund seiner Kraft. Ja, also im Hebräischen gibt es manchmal so verkürzte Sätze. Wenn hier steht, die Kraft wird nicht erkannt, dann ist das der Grund der Kraft. Also man muss man muss hier den logischen Verstand einsetzen, ist ja klar. Nicht die Kraft haben sie nicht erkannt, sondern warum er diese Kraft hat, das haben sie nicht erkannt. Und Delila sagte zu Simson, siehe, du hast mich getäuscht und Lügen zu mir geredet. Nun tue mir bitte kund, womit du gebunden werden kannst. Simson ist töricht, er merkt immer noch nicht, dass diese Philisterin ihn gar nicht liebt. Wir haben ja schon, ich möchte wieder wiederholen, was wir gelesen haben, schon im ersten Johannesbrief, liebt nicht die Welt, weil die Welt euch nicht liebt. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15, liebt nicht die Welt und 1. Johannes 3, Vers 13, die Welt hasst euch. Und diese Verse müssen wir verbinden. Wir sollen nicht etwas lieben, was uns nicht liebt. Und die Welt liebt uns nicht und der Fürst dieser Welt schon gar nicht. Und es ist unweise, etwas zu lieben, was uns nicht liebt. Es ist besser, dass wir den Vater lieben, denn der liebt uns. Und wir können nicht beides lieben. Wir können nicht die Welt lieben und den Vater lieben. Denn wer die Welt liebt, der hat die Liebe zum Vater nicht in sich. Übrigens, diese Stelle in 1. Johannesbrief, nur ein kurzer Ausflug. 1. Johannes 2, Vers 15, liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Es geht mir jetzt um den zweiten Teil des Satzes. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das ist doppeldeutig. Die Liebe des Vaters, das ist ein Genitiv, ein Wesfall. Und im Griechischen kann der entweder so oder so aufgelöst werden. Das heißt, das kann entweder ein subjektiver Genitiv sein oder ein objektiver Genitiv? Was heißt das? Das bedeutet die Liebe zum Vater oder die Liebe des Vaters. Also es ist entweder die Liebe, wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe zum Vater nicht in ihm, beziehungsweise es ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Also man kann hier so und so übersetzen. Am besten ist hier beides, denn beides ist richtig. Also wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters und die Liebe zum Vater nicht in ihm. Weil die Liebe ist schon auf was anderes gerichtet. Ja? Wenn die Liebe auf die Welt gerichtet ist, dann ist es eine geteilte Liebe und das funktioniert nicht mit der geteilten Liebe. Man kann nicht, ein bisschen liebe ich die Welt, ein bisschen liebe ich den Vater, das geht nicht. Gott will von ganzem Herzen, dass die Liebe von ganzem Herzen ist. Ich kann nicht zu meiner Frau sagen, ja weißt du, 50% meiner Liebe gehört dir und 50% meiner Liebe gehört einer anderen Frau. Das geht nicht, da wird sie nicht einverstanden sein. Es geht auch nicht, es funktioniert das nicht, dann ist es nämlich nicht eine echte Liebe. Also die Liebe muss gebündelt sein, ganze Liebe. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Gemüte, mit deinem ganzen Denken. Also wenn ihr die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters und die Liebe zum Vater nicht in ihm. Die Liebe des Vaters, dann kann der Vater mich nicht zurücklieben, nämlich im praktischen Sinne. Ja? Da kann ich nicht die Liebe erleben und auch nicht genießen. Denn wenn ich was anderes liebe, dann wird der Vater nicht einverstanden sein und dann wird nicht seine Liebe spürbar sein. Oder wie ist es, wenn du dem Vater nicht gehorchst? Spürst du dann seine Liebe? Vielleicht über die Route, ja, aber sonst nicht. Ja?
Heißt aber nicht, dass die Liebe des Vaters damit aufhört.
Genau, danke. Das heißt aber nicht, dass die Liebe des Vaters damit aufhört. Denn während der Vater den Jungen züchtigt, liebt er ihn ja auch. Aber der Junge spürt sie nicht oder spürt sie auf eine andere Weise, wie er gerne möchte. Ja? Genau. Also zurück, das war nur ein kleiner Ausflug. Ich wollte zeigen, dass der Simson, man kann nicht beides lieben, wie Simson hier. Er merkt es immer noch nicht, dass diese Philisterin ihn gar nicht wirklich liebt. Und diese Philisterin bleibt eine Philisterin und sie bleibt den Fürsten der Philister treu und loyal, trotz ihrer Liebesbeteuerungen an Simson. Und er sagte zu ihr, bände man mich ganz fest mit neuen Stricken, mit denen keine Arbeit geschehen ist, so würde ich schwach werden und würde sein wie jeder andere Mensch. Dann nahm Delila neue Stricke und band ihn damit und sie sagte zu ihm, Philister über dir, Simson. Also sie hatten wahrscheinlich einschlafen lassen, wie immer. Ja. Es saßen aber Auflauerer in der Kammer und er riss sie von seinen Armen wie einen Faden. Bitte, die Auflauerer, glaubt nicht den Kindern, den Büchern, die manchmal, den Kinderbüchern, den Kinderbibeln, glaubt ihnen nicht. Manchmal sind die falsch. Da steht nicht geschrieben, dass die Philister jedes Mal rausgestürzt sind aus der Kammer und geschaut haben. Da wäre schon sehr töricht, wenn er dieses Spiel dreimal mitspielt, oder? Versteht ihr? Die waren natürlich versteckt, aber die kamen nicht heraus, als das nicht funktionierte. Ja? Aber in den Kinderbibeln heißt es ja, die stürzen dann raus oder so und dann befreit er sich und ich weiß nicht, was er mit denen dann gemacht hat. Ja? Aber das steht nicht im Text. Im Text steht nur, dass sie sich versteckt haben da in einer Kammer. Und im Falle, dass er jetzt wirklich gebunden, überwunden ist, dass sie ihn dann mitnehmen können. Ja. Und er riss sie von seinen Armen wie einen Faden und Delila sagte zu Simson, bisher hast du mich getäuscht und Lügen zu mir geredet. Tu mir kund, womit du gebunden werden kannst. Und er sagte zu ihr, wenn du die 7 Haarflechten meines Kopfes mit den Kettfäden am Webstuhl verwebtest. Ja. Bisher hast du mich getäuscht, hast Lügen zu mir geredet. Ja, und was hat sie gemacht? Sie hat ihn auch getäuscht. Vertrau mir, sagt sie, vertrau mir. Er hat gespielt mit ihr. Und wie ist es mit der Welt? Die Welt sagt, vertrau mir, bei mir gibt es Befriedigung, bei mir gibt es Leben, vertrau mir doch. Ja. Und es ist ein Betrug. Die Hebräer Kapitel 3. Ich habe dich vergessen. Hebräer Kapitel 3, Vers 13 lesen wir vom Betrug. Hebräer 3, Vers 13. Ruft euch einander auf, jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Betrug der Sünde. Die Sünde ist hier wie eine Macht, wird sie beschrieben, oder? Wie eine die wilde Menschen einreden, ja, wenn du mich tust, wenn du Sünde tust, wenn du mir nachfolgst, wenn du mir gehorchst, ja, als die Sünde als Macht, ja, dann kommt man in eine Sklaverei. Aber die Sünde betrügt uns und sagt uns, nein, das ist keine Sklaverei, das ist schön für dich. Wenn du nach deinen Lüsten lebst und Sünde regieren lässt, also die Kraft der Sünde in deinem Leben regieren lässt, dann ist das gut für dich. Das ist der Betrug. Ähnlich, glaube ich, haben wir es auch in Epheser 4, Vers 22. Dort ist es nicht Sünde, aber das sind Lüste, aber es ist der gleiche Gedanke. Abzulegen, was die frühere Lebensführung betrifft, den alten Menschen, der dabei ist, zugrunde zu gehen, infolge der betrügerischen Lüste. Das heißt, das verspricht mir Befriedigung, gibt es mir es aber nicht. Es ist keine wirkliche Befriedigung letztlich. Es lässt einen enttäuscht zurück. Und es ist wichtig, dass wir uns das klar machen. Es wäre schade, wenn wir viel Zeit und viel Kraft unseres Lebens vergeuden und selber die Erfahrung machen, dass das stimmt, nachdem wir viele Jahre verloren haben und dann am Boden liegen und sagen, ja, ich habe die Welt ausprobieren wollen und das stimmt. Ich habe nicht das bekommen, was ich erwartet habe. Das sagen manche alte Leute, sagen das, in der Welt auch. Die sind einfach frustriert vom Leben, weil das ihnen nicht das gebracht hat, was sie sich vorgestellt haben. Natürlich gibt es andere Leute, die leben bis zum Schluss in irgendwelchen Sünden und freuen sich darin und sind so dumm, so töricht in ihrem Denken, dass sie den Gedanken an Gott völlig verdrängen und dann zum Schluss liegen sie am Sterbebett und sind die Betrogenen. Aber es ist ein Betrug. Man gewöhnt sich daran. Die alten Leute kommen ganz schwer aus diesem Denken heraus. Sie haben sich so gewöhnt an ein Leben ohne Gott, dass sie gar nicht mehr auf die Idee kommen, sich an Gott zu wenden. Man gewöhnt sich an ein Leben in der Lust. Also in der Welt ist ein Verderben und dieses Verderben ist aufgrund von Lust. Noch eine Stelle, 2. Petrus 1, Vers 4. Ich will nur zeigen, wie die Welt einem einwickelt und wie, das ist, der Lila steht dafür. Der Lila ist steht symbolhaft für die Einwickelung durch die Welt, oder? Die Philisterin. Also, 2. Petrus 1, Vers 4, das sagt er zu den Gläubigen, dass sie kostbare Verheißungen haben. Und da heißt es, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur würdet, nachdem ihr der Verdorbenheit in der Welt entflohen wart, nämlich einer Verdorbenheit in Lust. Also die Verdorbenheit, in der Welt besteht Verdorbenheit oder Verderbtheit, könnte man auch sagen. Also es richtet einen zugrunde. Und worin besteht die Verderbtheit? Sagt er, in der Lust. Weil es wird einem etwas versprochen, was man aber dann nicht, das wird nicht erfüllt, dieses Versprechen. Es ist ein falsches Versprechen. Und demgegenüber steht das göttliche Versprechen, die kostbaren Verheißungen, die er uns gegeben hat, die aber auf die andere Welt hin zielen. Wir sollen überhaupt uns nicht, wir sollen nicht meinen, dass die irdischen Freuden die höchsten Freuden sind. Ich meine jetzt, ich denke jetzt an fleischliche Freuden. Zum Beispiel die geschlechtliche Lust oder die Esslust, das sind nicht die höchsten Freuden des Lebens. Der Mensch ist gebaut für höhere Freuden und es bringt ihm nicht letzte Befriedigung. Die höheren Freuden liegen auf anderer Ebene, die liegen auf der Beziehungsebene, weil der Mensch ist ein Beziehungswesen und letztlich ist es die schönste Beziehung, ist die Beziehung mit unserem Schöpfer. Und wenn wir, da wird einmal eine höchste Freude stattfinden, wenn wir ihn sehen werden. Aber wir dürfen jetzt schon mit ihm Gemeinschaft haben und auch Freuden erleben mit ihm jetzt. Und das sind viel höhere Freuden, Beziehungsfreuden. Auch in einer Beziehung von Menschen gibt es Freuden. Ja? Jetzt, unabhängig von fleischlichen Lüsten gibt es Freuden. Ja? Eltern, Kinder, Menschen, die sich lange Zeit nicht gesehen haben und sich wieder sehen. Welch eine Freude. Ja? Der Mensch ist ein Beziehungswesen und die höchste, die schönste Beziehung ist mit Gott und die Welt gaukelt uns etwas anderes vor Augen und möchte uns abziehen von Gott. Aber zurück zu Richter 16. Also die Welt sagt, vertrau mir nur. Ich musste dann, als ich das jetzt gelesen habe, ich musste dann denken, in Amerika gab es mal einen Präsidenten, der hat einfach gesagt, just trust me. Ein Präsident, der dem Volk einfach gesagt hat, vertraut mir einfach, vertraut mir. Das war der Carter. Das ist schon lange zurück. Ja, aber das, dieses Vertrauen, das ist ein falsches Vertrauen. Und sie hefteten sie mit dem Pflock und sagten zu ihm, Philister, sie heftete, also sie macht jetzt diese Kettfäden, sie heftet sie mit dem Pflock und sagte zu ihm, Vers 14, Philister über dir, Simson. Da erwachte er von seinem Schlaf und riss den Weberpflock und die Kettfäden heraus. Und sie sagt zu ihm, wie kannst du sagen, ich hab dich lieb? Also jetzt greift sie ihn an auf den Punkt der Liebe. Wie kannst du sagen, ich hab dich lieb? Und dein Herz ist doch nicht mit mir. Du liebst mich nicht. Und das ist eine ganz empfindliche Seite bei Simson. Denn da wird er jetzt ganz schwach. Du hast mich getäuscht, dreimal getäuscht und hast mir nicht kundgetan, worin deine große Kraft besteht. Du liebst mich nicht wirklich. Sie liebt ihn auch nicht. Aber die Welt, das ist das Wesen dieser Welt, wenn wir das gleich übertragen. Die Welt möchte unsere Liebe haben, ja, aber sie liebt uns nicht. Diese Philisterin hat gar nichts übrig für den Simson. Aber sie hat viel übrig für das Geld. Sie ist eben eine Philisterin. Die kann gar nicht aus ihrer Haut heraus. Fleisch ist Fleisch und Fleisch bleibt Fleisch. Und deshalb ist es so unmöglich, dass einer, der ein Kind Gottes ist und den Geist Gottes hat, dass sich der jetzt so verbindet mit einem anderen Menschen, der eigentlich nur aus dem Fleisch geboren ist. Es geschah, als sie ihn alle Tage mit ihren Worten drängte. Wir wissen nicht, wie lang das ging. Steht nicht da. Aber irgendwann war es dem Simson zu viel. Es heißt hier, als sie ihn alle Tage mit ihren Worten drängte und ihn plagte, da zog sich seine Seele zusammen. Da ist das gleiche Wort, diesen Begriff haben wir schon gehabt bei Gott. Wenn es bei Gott sich seine Seele zusammenzieht, dann aus Barmherzigkeit, aus innerlich verkrampft, oder? Aber hier wird das gleiche Wort, genau das gleiche hebräische Wort verwendet, aber in Bezug auf Simson, nur, wie heißt es noch dazu, zum Sterben hin. Da zog sich seine Seele zusammen zum Sterben hin. Da wird übersetzt, er war matt zum Sterben, oder? Oder innerlich fertig zum Sterben. Simson wird matt Richtung Sterben. Die Achsa, die hat den Othniel aktiv gemacht zum Leben, oder? Schau dir um Wasser. Wir brauchen Wasserquellen und so weiter. Aber Simson, die Lila, die macht den Simson matt. Geht es in die andere Richtung. Was für Frau möchtest du? Eine, die dich matt macht für Christus oder eine, die dich aktiv macht für Christus? Aber es geht hier nicht nur einfach um das Thema Frau. Es geht hier um das, hier ist die Welt. Ja? Die Philisterin steht hier für die Welt. Die Unbeschnittenen, das Fleisch. Und er tat ihr sein ganzes Herz kund. Sein Herz, das heißt sein Inneres, jetzt, und das merkt eine Frau. Wenn der Mann jetzt wirklich aufmacht, das merkt sie. Er sagte zu ihr, kein Schermesser ist auf mein Haupt gekommen, denn ein Nazireer, ein Geweihter Gottes bin ich, vom Mutterleibe an. Wenn ich geschoren würde, würde meine Kraft von mir weichen und ich würde schwach werden und würde sein wie jeder Mensch. Übrigens nur ein kleines Detail am Rande, ich würde sein wie jeder Mensch. Wie jeder Mensch. Ist er denn keiner? Doch. Also, wie jeder andere Mensch. Aber das Wort andere steht nicht im Text. Das muss man sich ergänzen. Das ist so. Man muss den logischen Verstand gebrauchen beim Bibellesen. Ja? Das Wort wie jeder Mensch heißt eigentlich wie jeder andere Mensch. Das heißt, das wird vorausgesetzt. Und das gibt es mehrmals. Beim Bibellesen gibt es mehrmals so Stellen, da muss man sich den logischen Verstand einsetzen, muss man sich manchmal ein Wort ergänzen, weil die hebräische Sprache ist eine kurze Sprache, man drückt sich kurz aus. Ja? Also wenn es heißt zum Beispiel, die Söhne Gottes gingen ein zu den Töchtern der Menschen, dann ist die Frage, heißt das jetzt, steht jetzt Gott und Mensch gegenüber oder heißt es die Söhne der anderen Menschen? Waren die Söhne Gottes Menschen oder waren sie nicht Menschen? Da gibt es ja eine Streitfrage unter Christen, oder? Aber wenn es Menschen waren, dann heißt es die Töchter der anderen Menschen. Das sind viele solche Stellen. Das ist eine ganze Reihe gibt es. Habt ihr mal gesammelt. Also es gibt so stille Voraussetzungen. Man muss Acht geben, wenn man den Text liest, dass man den Zusammenhang, man muss immer auf den Zusammenhang achten. Ja, aber das war nur eine kurzer Ausflug, gehen wir wieder zurück. Er tat ihr also sein ganzes Herz kund. Wie kann man nur so töricht sein, sich einer Frau anzuvertrauen, die einem dreimal betrogen hat? Das kann man dann, wenn man verliebt ist. Verliebte handeln nicht logisch. Die handeln einfach manchmal auch einfach töricht. Deshalb muss man sich, bevor man verliebt ist, soll man sich Prinzipien klarlegen. Er ist innerlich sehr, sehr schwach. Also, als Delilah sah, dass er ihr sein ganzes Herz kundgetan hatte, und sie sieht es, sie merkt es, da sandte sie hin und rief die Fürsten der Philister. Inzwischen waren sie nicht mehr in der Kammer natürlich die ganze Zeit, sondern jetzt ist die Gelegenheit. Kommt diesmal herauf, sagt sie, denn er hat mir sein ganzes Herz kundgetan. Und die Fürsten der Philister kamen zu ihr hinauf und in ihrer Hand brachten sie gleich das Geld mit. Sie ließ ihn auf ihren Knien einschlafen und rief einen Mann und ließ die 7 Haarflechten seines Hauptes abscheren. Die 7 Haarflechten ist ein bildhafter Ausdruck für das ganze Haar. Ja. Also es waren nicht nur 7 Härchen und die haben abgeschnitten. Auch da müssen wir die hebräische Sprache verstehen. Ja. Die 7 Haarflechten, es steht hier symbolisch oder bildhaft für seine Haare. Sein ganzes Kopfhaar, Haupthaar, Scheren. Und sie fing an, ihn zu bezwingen und seine Kraft wich von ihm. Sie sagte, Philister über dir, Simson. Da erwachte er von seinem Schlaf und dachte, ich werde davonkommen, wie es jedes Mal vorher war, und ich werde mich freischütteln. Er wusste aber nicht, dass Jahwe von ihm gewichen war. Das Haar seiner Weihe an Gott war das äußere Zeichen seines Geweihtseins, seines Nazireatums. Und als dieses äußere Zeichen verschwand, hat Gott dann auch die Kraft zurückgezogen. Und jetzt für solche Menschen gibt es nur noch Spott. Da haben die Philister nur noch Spott übrig. Jetzt ist der Simson da als ausgelöschter Vulkan. Kein Feuerwerk mehr. Und die Philister griffen ihn und stachen ihm die Augen aus. Er war geistlich blind gewesen und jetzt wird er auch physisch blind. Wenn dein Auge dich zur Sünde verleitet, was muss man machen? Ja, wieso ausreißen? Damit es nicht schlimmer wird. Dort in Matthäus 5 ist natürlich auch eine, das nennt man eine Hyperbole, das heißt, es ist ein ganz stark überzeichneter Ausdruck. Das Problem ist ja nicht das Auge gewesen, weder beim Simson noch in Matthäus 5, wo der Herr Jesus sagt, wir sollen das Auge ausreißen. Das Problem liegt ja viel tiefer. Ja? Aber was wird ausgedrückt? Über das Auge kam die Versuchung und dann sagt er, das musst du beseitigen. Wenn die Versuchung über den Computer oder über das Internet kommt, ist es vielleicht manchmal gut, dass man das Internet abmeldet. Wenn man da nicht Herr ist drüber, dann muss man das abmelden. Also da muss man radikal sein, darum geht es. Aber Simson tut sich nicht selber die Augen ausreißen, aber dann hilft ihm der Herr und jetzt hat er keine Augen mehr. Die Züchtigung Gottes geschieht immer aus Liebe, mit dem Ziel der Wiederherstellung. Offenbarung 3, Vers 19, die ich liebe, die züchtige ich. Offenbarung 3, Vers 19, die ich liebe, die züchtige ich, die überführe ich. Hebräer 12, Vers 4 und 5, haben wir das auch? Eigentlich Vers 5, ihr habt vergessen des Aufrufes. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn, ermatte auch nicht, wenn du von ihm zurecht gewesen wirst. Vers 6, denn wen der Herr liebt, den nimmt er in Zucht. Und er schlägt, er geißelt jeden Sohn, den er aufnimmt. Er peitscht ihn, nur dann, wenn er es nötig hat natürlich, aber er tut es. Also Hebräer 12, Vers 6. Aus Liebe geschieht die Züchtigung mit dem Ziel der Wiederherstellung, dass es nicht schlimmer wird und dass er wieder ganz zurückkommt. Sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit ehernen Fesseln und er musste im Gefängnis mahlen. Also, sicher ist sicher, denken Sie, da nehmen wir jetzt Kupfer, oder was ist das, Kupfer oder Bronzefessel, Eisenfesseln, wahrscheinlich Ketten. Bis hierher wollen wir hier Pause machen. Leitet uns doch jemand im Gebet. Amen.